Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Er war einer der ersten, die Osama bin Laden interviewt hat. Er ist mit den Mujahedins ins Feld gezogen und hat über Unabhängigkeitskämpfer in West-Papua eine Dokumentation gedreht. Am bekanntesten aber sind wohl seine Abenteuer als motorradfahrender Kameramann mit Ewan McGregor und Charlie Borman für die Long Way-Serien. Und er kommt im August nach Melbourne, um auf dem Fight Film Festival zwei seiner neuen Filme vorzustellen. Die Rede ist von Claudio von Planta, der für dieses Gespräch extra früh aufgestanden ist. Hallo Claudio von Planta, vielen Dank.
Es ist 9 Uhr früh in der Schweiz, es geht jetzt noch, es ist noch zivilisiert.
Geht noch, da bin ich froh. Ja. Du warst schon überall, oder?
Ich war schon an ziemlich vielen Orten, ja. Ich glaube von schon über 120 Ländern, da war ich unterwegs für Filme. Natürlich mit diesen ganzen Motorradgeschichten, mit diesen Expeditionen, da kommen natürlich viele Länder, eins nach dem anderen, also das geht dann zügig. Das sind natürlich oberflächliche Eindrücke, wenn man einfach nur durchfährt durch ein Land, aber trotzdem, es gibt schon einen Eindruck ganz allgemein, wo sich ein Land befindet, so im Vergleich mit den anderen, eben wirtschaftlich, politisch. Es ist eigentlich ganz simpel. Also wenn man so ein Roadmovie macht, ich bin ja häufig mit dem Motorrad unterwegs, dann das Erste, man schaut die Straße an, in was für einem Zustand ist die Straße, sieht es aus wie eine Mondlandschaft mit Potholes oder ist es einigermaßen in gutem Zustand. Und dann weiß man schon, wie es wirtschaftlich aussieht in einem Land. Oder haben die Gelder, um in Infrastruktur zu investieren oder nicht. Und dann das nächste ist Abfall. Wie viel Abfall fliegt rum? Und das hat nichts mit Reichtum oder Armut zusammen zu tun, sondern das ist rein eine mentale Geschichte. Leute haben entweder einen Community Sense oder nicht. Oder wenn man einfach den Dreck hinschmeißt, das kann eben auch in reichen Ländern der Fall sein oder in armen Ländern kann es ganz sauber sein, weil die Leute wissen, das ist ja ein Quatsch, einfach nur den Dreck hinzuschmeißen. Und dann das Dritte ist Sicherheit. Da wird man meistens, fast in allen Ländern sind Leute gastfreundlich. Das ist irgendwie ein Urbedürfnis. Man ist gerne freundlich mit Fremden, die kommen. Und dann ist aber zum Teil so, dass man irgendwo eben einen Platz gefunden hat, um zu schlafen oder zu essen. Und dann sagen aber die Leute, ja, also wenn es dann dunkel wird, bitte nicht mehr auf die Straße, ist zu gefährlich. Und dann merkt man, wenn es also offenbar ein Sicherheitsproblem gibt, dann kann es wirtschaftlich auch nicht funktionieren, weil niemand kann es riskieren, irgendwie ein Unternehmen aufzubauen, weil du musst ja immer Angst haben, es wird dir geklaut oder du musst irgendwie Schutzgelder zahlen oder sowas.
Ja, und wenn es dem Land wirtschaftlich gut geht, gibt es ja den Bedarf gar nicht, Leute zu überfallen, ja zum Beispiel.
Ja, genau. Ja. Und das verrückteste Beispiel in dem Bezug bezüglich Sicherheit war Afghanistan. Und zwar war so, ich habe ja angefangen meine Karriere in Afghanistan 1985, also noch Mujahedin-Zeiten, da waren die Sowjets dort und nachher, die Sowjets sind abgezogen 1989, also gerade kurz vor dem Mauerfall in Berlin, da sind die Sowjets weg und da waren die Afghanen untereinander und es war ein totales Chaos, weil die sich ja dann alle bekriegt haben zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppierungen, also wirklich übel, das war nur noch Banditen untereinander. Und dann sind plötzlich die Talibans gekommen und die Welt war total geschockt, was jetzt da die verrückten Fundamentalisten machen und die Frauen durften nichts mehr arbeiten und also große, große Aufregung bei uns. Und wir sind damals, bin ich unterwegs gewesen mit einem Engländer auf den Spuren von Bin Laden, das war gerade 1996, November 96. Also Talibans haben übernommen in Kabul im Sommer 96. Wir sind gekommen im November, also ein paar Monate später. Und vor allem die Leute auf dem Land hauptsächlich, die waren richtig froh, dass die Taliban gekommen sind, weil endlich war Ordnung. Weil wenn einer klaut, wurde einfach die Hand abgehackt. Punkt, Schluss. Das hat von heute auf morgen ist das Problem der Sicherheit gelöst gewesen. Und alle waren so froh, dass jetzt nichts mehr geklaut wird, dass jetzt endlich wieder mal Ordnung ist. Also, und natürlich, irgendwie in Kabul, in der Stadt, war es natürlich ein bisschen anders, weil dort war natürlich das große Drama, dass die ganzen Frauen nichts mehr tun konnten, keine Jobs mehr machen. Und das war natürlich nicht so fröhlich. Aber auf dem Land...
Warst du schon immer ein Abenteurer, der von nichts zurückgeschreckt ist?
Ja, das ist schon... Das hat schon früh angefangen. Ja, das hat natürlich einfach mit meinen familiären, mit der familiären Situation zu tun. Also unsere Familie ist eigentlich wirklich total verwurzelt in der Schweiz. Also meine Eltern sind wirklich echte Schweizer und stolz. Die waren stolz, Schweizer zu sein und haben irgendwie dieses Konzept gehabt bei der Erziehung, dass es nichts bringt, mit kleinen Kindern ins Ausland zu gehen für Ferien, sondern zuerst müssen sie ihr eigenes Land kennenlernen. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gelangweilt. Ist man in der Primarschule und die Freunde waren schon in Italien am Meer und irgendwo in Ibiza und weiß ich was, haben schon tolle Sachen gesehen. Und ich sitze da immer nur in der Schweiz und habe nichts zu erzählen und ich habe mich so gelangweilt. Ich wollte unbedingt raus. Ich glaube, das erste Mal, als ich aus der Schweiz rauskam, da war ich 16 und meine Mutter hat mit uns eine Rheinschifffahrt gemacht, von Basel nach Rotterdam. Also das war ganz, ganz aufregend. Und dann habe ich auf der Seite von meiner Mutter, Großvater, der war so in den 30er Jahren im belgischen Kongo unterwegs und hatte dort für Ford Autos verkauft. Das muss man sich mal vorstellen. Da hat es ja kaum Straßen gehabt damals, ein belgischer Kongo. Und mein Großvater hat dort Autos verkauft. Und der hat natürlich die verrücktesten Geschichten erzählt. Und auch sein Haus da in der Schweiz, das war voll mit so afrikanischen Statuen, Elfenbein und Ebenholz und also es war total spannend. Ich habe das so faszinierend gefunden, habe gemerkt, so eine andere Welt. Und da hast du auf der einen Seite den Großvater, der die tolle, wilde Geschichten erzählt, und auf der anderen Seite meine Eltern, die sagen, nein, wir bleiben in der Schweiz. Ich wollte die Welt entdecken. Und bin dann irgendwie auf die Idee gekommen, ich muss einen Job finden, wo ich einen Vorwand habe, immer wieder abzuhauen. Und so kam Journalismus auf. Ich war zwar so ein bisschen legasthenisch und dann das Schreiben und Lesen wäre immer etwas mühsam gewesen. So bin ich aufs Visuelle gekommen, von Anfang an. Und eben, wie gesagt, ich habe angefangen mit politischen Wissenschaften studieren hier in Zürich, weil ich dachte, so als Basis für Journalismus wäre das wahrscheinlich ganz gut. Und dann bin ich aber in den ersten Semesterferien in Afghanistan gelandet, weil ich wollte mal schauen, ob ich es hinkriege, einen kleinen News-Report zu machen, aber schon Film. Also ich war von Anfang an am Visuellen, also nicht nur Fotografie, sondern sofort Moving Pictures. Das hat mich fasziniert. Und das war eigentlich dann der Anfang. Ich habe das gar nicht so richtig geplant, also dass ich Dokumentarfilmer werde, habe ich mir nicht so richtig vorgestellt. Ich habe dort einfach in Afghanistan 1985 dann mit damals noch Super 8 einfach ein bisschen rumgefilmt, aber mehr wie ein Amateur. Und das konnte ich dann verkaufen in Frankreich für so einen kleinen News Report bei Antenne 2. Und das war eigentlich der Anfang, weil der Redaktor dort hat gesagt, du, was ist dein nächstes Projekt? Und sagte, ja, ich muss hier zurück in mein Studium weitermachen. Ich habe gesagt, du, mir ist das völlig egal, dein Studium. Ich brauche Leute wie dich jetzt. Gehst du wieder? Und dann wieder, ja, okay.
Und dann das Studium geschmissen und wieder nach Afghanistan?
Ja, und dann bin ich wieder, gerade nächste Reise nach Afghanistan. Und von dort her ging es dann weiter. Dann war ich 2-3 Jahre mehr in Frankreich tätig. Und dann 1990 kam ich nach England, weil dort konnte ich bei Channel 4 diesen Film über die Papua-Bewegung in Irian Jaya verkaufen. Und das musste ich dann dort schneiden. Und so bin ich nach England gekommen. Und dann war ich seit 1990, war ich dann eigentlich 30 Jahre lang in Basis London. Und von dort her ging dann richtig die Post ab, weil da, von dort her war ich dann weltweit, weltweit unterwegs, genau.
Ja. Das Fight Film Festival, das steht ja dieses Jahr unter dem Thema E-Mobilität. Und du bist ja sehr bekannt durch die Long Way-Serien mit Ewan McGregor und Charlie Borman. Die ersten habt ihr mit Benzinmotorrädern gemacht. Und ihr seid dann aber umgestiegen bei Long Way Up auf E, auf Elektromotorräder. Wie kam es denn dazu?
Ja. Die erste Reise Long Way Round um die Welt war 2004. Da hatten wir BMW-Motorräder. Das war, glaube ich, für die ein ganz großer Marketing-Coup. Die wussten das wahrscheinlich selber gar nicht, was da passieren wird. Die haben da ganz neu diese BMW Adventure Motorräder produziert. Und um diese Riesenmaschinen haben wir bekommen, also sponsoringmäßig. Und dann der Film wurde dann ein Erfolg, so langsam. Das war nicht ein Instant-Hit, das war so langsam. Wir hatten nicht einmal eine richtige Commission am Anfang. Aber dann ging es über National Geographic raus und so weiter und viele, viele Leute, so mehr und mehr und mehr und Leute haben das dann gesehen und mehr Leute begannen, diese BMW-Motorräder zu kaufen. Also die haben ein ziemlich cooles Product Placement gehabt. Die zweite Reise 2007, das war dann quer durch Afrika, war auch noch BMW. Und dann kam die dritte, das war dann lange nichts mehr. Die dritte war dann erst wieder 2019, eben Long Way Up. In Südamerika. Da begannen wir ganz unten. Und ich habe im Hintergrund, habe ich immer gepusht und gesagt, hört mal, wir sollten mal was Elektrisches machen. Weil in der Zwischenzeit 2010 bin ich zufälligerweise engagiert worden für die erste Reise mit einem Elektroauto von Alaska bis nach Argentinien. Und zwar, das kam auch so ein bisschen aus dem Blauen. Eben viele Leute haben die Longway-Motorrad-Serien gesehen und so haben sie irgendwie von meinem Namen gehört, dass ich der Dritte war, der das alles gefilmt hat. Und da wurde ich 2009 angefragt von einer Gruppe von jungen Graduates von Imperial College in London. Und die haben damals beschlossen, sie wollen der Welt zeigen, dass Elektroautos weit fahren können, dass man keine Range-Anxiety haben muss. Und ich wusste eigentlich noch nichts von Elektromobilität, aber ich dachte, die Typen sind cool, die haben richtig Pep gehabt und dachte, ja, ich meine, okay, da gehe ich mit denen mit. Und das war mein erster Eindruck von E-Mobilität und ich habe riesen Spaß gehabt. Und ich habe sofort gemerkt, also erstens mal ist es super spannend, mit Ingenieuren zu arbeiten, weil das sind Menschen, die gelernt haben, Lösungen zu suchen. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann kann man seinen Kopf einsetzen, Ideen entwickeln und umsetzen und das Problem lösen. Das ist der Ansatz von einem Ingenieur. Und das ist super positiv. Und das war extrem viel irgendwie spannender als alle meine wilden Geschichten in Konfliktgebieten, wo es alles nur furchtbar, es ist einfach deprimierend, aber du hast immer noch mehr Kriege, noch mehr Flüchtlinge, eigentlich dreht sich immer alles im Kreis, es wird eigentlich nie besser. Am Anfang meiner Karriere dachte ich, wenn du eben ein paar Risiken eingehst und in Afghanistan was berichtet, vielleicht trägt denn das bei, dass es später Lösungen gibt. Oder? Und wenn ich jetzt zurückschaue in meiner Karriere über 40 Jahren, die meisten Konflikte, die ich gesehen habe, die sind heute noch schlimmer. Also man kann ganz simpel Israel und Gaza nehmen. Ich war noch in der Primarschule, im Kindergarten und man hat am Radio Programme gehört über Israel- und Palästina-Konflikte und man hört heute Radio oder schaut sich irgendwie Filme an und es ist noch schlimmer, es ist verrückt. Oder Afghanistan genau gleich, so, oder in Afrika, Also es ist eigentlich ziemlich deprimierend zu realisieren, dass unsere Arbeit, journalistische Arbeit, total für nichts ist. Das ist, oder da gibt's überall dann Friedenskonferenzen und UNO-Truppen, die irgendwo eingesetzt werden, aber die Kriege gehen weiter, weil offenbar sind die Interessen, dass die Kriege weitergehen, sind so groß. Ja, und dann war eben super spannend, mit so jungen Ingenieuren unterwegs zu sein, wo du endlich mal was Positives siehst. Du merkst, du kannst es da zeigen, wir können Probleme lösen, wir können was besser machen. Und es war für mich völlig klar, dass E-Mobilität ist ja logisch die Zukunft, aber so total klar. Und war mir da damals schon bewusst, also 2010 bei dieser Racing Green Geschichte, auch schon damals war mir ja klar, die ganzen Kriege, die ich schon gesehen habe und gefilmt habe, das ist ja immer von Geldern finanziert, die vom Öl und Gas und Kohle kommt. Immer. Alle Kriege sind finanziert von unseren Geldern, die wir für diesen Blödsinn ausgeben. Das geht ja immer in die falschen Hände, diese ganzen Gelder. Und so her bin ich bin ein totaler, seit 2010 war ich völliger Fan von, sofort völliger Fan geworden von E-Mobilität. Ich wusste, das geht vorwärts, das ist die Zukunft, das ist nicht mal nur einfach, weil es sauberer ist, als nur Benzin verbrennen. Es ist auch besser, es geht weniger kaputt, es ist einfach bessere Technologie, Punkt, Schluss, oder? Und wieso wir immer noch nach noch mehr Öl suchen, ich kapiere es nicht. Und in der Zwischenzeit ist ja auch der Zug an vielen Orten abgefahren, weil die Chinesen haben es früh genug gemerkt. Die waren nicht so borniert wie eben zum Beispiel in Deutschland mit der ganzen Autoindustrie, oder? Wo jetzt, ich konnte das schon 2010 sehen, dass das ja. Und da waren alle noch so arrogant. Ich habe ja auch zu tun gehabt mit Leuten in der Autoindustrie. So arrogant. Ja, wir machen die besten Autos. Unser Job ist, Autos zu verkaufen, nicht die Welt zu retten. So nach dem Prinzip. Nein, es geht nicht um die Welt zu retten. Es geht um Technologie, die besser ist. Punkt. Und, also so bin ich draufgekommen. Und dann, also 2010, und dann habe ich eben im Hintergrund für die nächste Longway-Show, dann 2019 quer durch Südamerika durch, habe ich gesagt, hört mal, es wäre doch cool, wenn wir es mit elektrischen Motorrädern machen können. Und das wurde dann von Harley wurde das gesponsert. Das war ja interessant, weil Harley ist ja wirklich nicht bekannt für Elektromotorräder. Aber die haben damals schon das ganz neu rausgekommene Modell Livewire, ein elektrisches Motorrad von Harley-Davidson. Und wir waren die Ersten, die das dann ausprobiert haben. Also gerade neu das Serienmodell von Livewire konnten wir ausprobieren. Da waren natürlich alle in der ganzen Produktion furchtbar nervös. Ja, geht das überhaupt? Und wir waren dann ziemlich noch begleitet mit ganzen Ingenieurteams. Also wir haben auch elektrische Support-Cars gehabt für die Producers, die hinten herfuhren. Und bei mir zum Filmen haben sie beschlossen, ja, wenn der jetzt auch noch auf dem Elektromotorrad sitzt, das ist vielleicht dann problematisch. Also ich habe noch einen normalen Harley gehabt, also mit Verbrennungsmotor. Hat mich natürlich am Anfang gestört, aber es war nicht ganz falsch, weil ich habe dann, natürlich, beim Film musst du immer vorwärts zurück, so wie ein Hund, der immer nach vorne rennt, wieder zurückkommt und so. Also ich musste immer hin und her fahren und habe dann natürlich mit dem Verbrennungsmotor und so ein bisschen mehr Flexibilität gehabt. Obwohl es das Komische war, glaube ich, zweimal unterwegs mussten die anderen mit dem Elektrobike mir Benzin bringen, weil ich Benzin ausgegangen bin. Ja, ich habe zwar einen Reservenkanister dabei gehabt, aber in Südamerika, wo immer du parkiert hast, ist das Zeug geklaut worden. Und da habe ich keinen Reservenkanister mehr gehabt, ist geklaut worden und dann hat es halt nicht gereicht, weil diese Harleys, die haben nur so ganz kleine Tänke, das war nicht so praktisch und das war dann schon komisch. Die anderen mit dem Elektrobike müssen irgendwo eine Tankstelle finden, um mir Benzin zu bringen. Also das war so eine Kombination, also, aber Ewan und Charlie waren wirklich mit diesen Elektromotorrädern unterwegs Und wir haben das hingekriegt. Es war natürlich dann zum Teil ein bisschen heikel, weil die Reichweite von diesen Motorrädern war noch nicht so großartig. Das war so, ja, knapp 200 Kilometer, knapp. Wenn man langsam fährt oder sobald man dann schneller fährt oder man fährt durch schwieriges Gelände mit Dreck- und Sandstraßen und so weiter, dann hat es mehr Widerstand und dann kommt man sofort, geht die Reichweite runter. Und dann für so eine Expedition quer durch den ganzen Kontinent möchte man natürlich mehr als nur 200 Kilometer pro Tag fahren, sondern eher vielleicht 400, sogar 500, je nachdem. Und das war dann halt alles ein bisschen langsamer, als wenn wir mit Verbrennungsmotoren unterwegs gewesen wären. Aber es hat funktioniert am Ende.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.